Ich habe mich in letzter Zeit ja öfters mal gefragt, wie sieht es eigentlich mit meiner Begeisterung für Jesus aus? Ja? Ich denke, mal eine gute Frage, die man sich mal wieder stellen kann. Ja? Wo stehe ich eigentlich jetzt und wo war ich vielleicht mal? Ja? Fasziniert mich wirklich der Herr noch so, wie er mich mal fasziniert hat, ja? Ist da noch so eine Freude da, ja, in meinem Herzen für ihn und einfach seine Nähe und seine Gegenwart zu suchen, ja? Begeistert er mich wirklich noch, ja? Oder lasse ich mich noch begeistern? Das ist die Frage, ja, mehr. Und ja, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, kann ich sagen, dass das schon mal mehr war, ja? Dass es nicht mehr so ist, wie es vielleicht schon mal war, ja. Okay, ich meine, das ist gut, das vielleicht festzustellen, ja, dass man sich selber mal den Spiegel davor vor das Gesicht hält. Und dann eine andere Frage ist, ja, an was liegt das, ja? Und ich meine, das muss ich selber mit mir ausmachen, ja. Ich denke, wenn wir uns wirklich mal wieder vor Augen führen, was der Herr für uns getan hat, ja, das ist, wenn man da mal wirklich drauf reflektiert, sagen wir, ja, oder wer er überhaupt ist und was er getan hat, ja, ist es eigentlich, ja, es ist phänomenal, ja, wenn man drüber nachdenkt, ja. Ich meine, er war Gott, er ist Mensch geworden, er ist auf diese Erde gekommen. Er hat seine Göttlichkeit für diese Zeit sozusagen aufgegeben, ja. Er hat sich erniedrigt, ja. Er ist in diesen, mal ein bisschen übertrieben, ja, gesagt, Sumpf gekommen, ja, der Menschheit, ist ihnen gleich geworden auf der einen Seite, damit er ja wirklich den Weg bereiten kann, ja. Und hat sich am Ende erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, hat sich dahin hingegeben, ja, für unsere Sünde, damit wir wirklich Leben haben können, ja. Ich meine, das ist uns allen klar, aber ich denke, es besteht manchmal die Gefahr, dass wir, vor allem wenn wir vielleicht schon länger Christ sind, ja, dass es so eine gewisse Normalität einkehrt, ja, oder dass es ja, sich so als normal entführt. Ja, okay, ich bin errettet, ja, ich weiß, der Herr hat es für mich getan, aber vielleicht schätze ich es nicht mehr so, wie ich das schon mal gemacht habe. Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, ja, oder wir gehen mit dem Herrn, ja, und wir erleben Dinge mit dem Herrn. Aber dann manchmal denke ich auch, ja, wo wäre ich überhaupt ohne seine Gnade, ja? Und das möchte ich eigentlich lieber nicht wissen, ja, am Ende. Weil ohne seine Gnade, wir wissen nicht. Wir wissen alle nicht, wo wir wären, ja? Weil ich meine, das sind so viele Dinge, die er tut, Dinge, von denen er uns bewahrt, ja, die realisieren wir nicht mal alle, ja? Und da ist so viel, ja, wo wir wirklich dankbar dafür sein können, denke ich. Und Dinge, ja, wie er uns führt, Dinge, die er uns gibt, ja, und Dinge, von denen er uns bewahrt. Ich möchte mal bezüglich diesem Thema in einen Psalm gehen, jetzt erstmal, so eigentlich als Hauptschriftstelle. Das ist ein Gebet von David, ja, und das hat verschiedene Aspekte. Das ist der Psalm 86. Und das ist, ja, der David betet da, aber ich denke, dieser Psalm bringt auch gut zum Ausdruck, wer Gott ist, ja, wer Jesus ist. Und zeigt auch die Leidenschaft, mit der sich der David da ausgestreckt hat. Und ich denke, wir lesen den jetzt einfach mal, den ganzen von Psalm 1 bis, von Vers 1 bis Vers 17. Ja, ich lese den jetzt einfach mal, ihr könnt es ja mitverfolgen dann. Ein Gebet von David. Herr, schenke mir ein offenes Ohr. Erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Hab Erbarmen mit mir, Herr. Zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Du, Herr, bist so gütig und gern bereit zu vergeben. Reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein lautes Flehen. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinen Namen werden sie Ehre erweisen. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Und dann in 11, weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Todesreiches entrissen. Gottvermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig. Verleih deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Dienerin. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Ja, also da steckt viel drin in dem Psalm. Ich denke, interessant ist einfach, wie David Gott hier auspreist, indem er ihn beschreibt. Ja. Das kommt in einigen Versen vor, zum Beispiel hier in Vers 8. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Und da gibt es dann einige Verse auch in 10. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Und dann, ja, dankte und ehrte ihn, ja. Vers 13, du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Todesreiches entrissen. Und dann 15, aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Ja, also das beschreibt einfach den Herrn. Und da preist er wirklich, man merkt es, von ganzem Herzen preist er da den Herrn. Ja. Er erhebt den Herrn, er beschreibt ihn, für wer er ist. Und ich denke, das ist einfach, ja, das ist der Schlüssel, ja, dass wir das wirklich von ganzem Herzen tun können. Das sind die Verse hier, aber für mich jetzt auf den Vers, den ich eigentlich auch jetzt besonders abzielen will und den ich jetzt auch so ein bisschen als Schlüsselvers nehme in dem Psalm, ist der Vers 11, ja, hier, wo er sagt, weise mir deinen Weg, Herr, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen, richte mein Herz aus auf eines, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Der David wusste da, wo der Schlüssel liegt, ja, dass sein Herz auf eine Sache ausgerichtet ist. Ja. Ups. Auf eine Sache. Und die Sache ist eben, dem Namen Gottes in Ehrfurcht zu begegnen. Ja. Das kommt in der englischen Übersetzung noch ein bisschen besser raus. Da heißt nämlich, das ist die, glaube, was ist denn das? Das ist die New American Standard Bible zum Beispiel. Da heißt, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Also vereinige mein Herz, deinen Namen zu fürchten. Ja. Und ich denke, das ist der Schlüssel auch in dem Gebet von David. Und das ist der Schlüssel auch für uns, dass wir ein vereintes Herz haben, ja, dass wir ein Herz haben, das nur auf den Herr ausgerichtet ist, ja, dass unser Herz wirklich auf ihn, dass unser Herz ungeteilt ist, ja, dass wir ein ungeteiltes Herz haben. Unite my heart, also vereinige mein Herz, deinen Namen zu fürchten. was so viel heißt wie, ja, dass ich wirklich in Ehrfurcht vor dir stehen kann, dass ich über dich staunen kann, ja, dass ich in Begeisterung ausbrechen kann, wenn ich dir nahe komme, ja, wenn ich in deine Herrlichkeit eintrete. Ich denke, das ist der Schlüssel, dieses ungeteilte Herz, ja. Es gibt da auch noch einen anderen Vers, wo das ein bisschen beschrieben wird. Das ist im Hesekiel. Ja, da geht es um das Volk Israel hier, die zurückgekehrt sind nach der Zerstreuung. Und hier heißt, sagt Gott, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ja, ich denke, das ist der Schlüssel, ja. Der Herr möchte unser Herz, ja. Und er möchte es ganz, ja. Er möchte nicht ein geteiltes Herz haben, ja. Dass wirklich unser Herz für ihn schlägt, ja. Es ist gibt einen bekannten Vers hier, wo das auch nochmal, ja, die Wichtigkeit nochmal betont wird. Den haben wir auch schon öfters gehört, aber ich denke, es ist sehr wichtig, wegen dem teile ich ihn einfach nochmal, wo hier einfach auch nochmal darauf hinweist, auf die Wichtigkeit, das Herz zu bewahren. Das sind Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also ist die Aufforderung an uns, ja, wo wir auch einen Teil mit haben hier, dass wir unser Herz behüten, ja, weil von ihm geht das Leben aus, ja. Und wohl wissend, dass das Herz der Schlüssel ist, das weiß natürlich der Feind auch, ja, sind natürlich auch die Angriffe um das Herz am stärksten, ja. Ich meine, es gibt alles Mögliche, ja, heutzutage, was sozusagen um unsere Aufmerksamkeit buhlt oder um unser Herz buhlt, sagen wir mal, ja. Was immer das auch ist, ich meine, es gibt alles Mögliche. Das können Dinge sein, es können Beziehungen sein, das können, was weiß ich, irgendwelche Medien sein, wie auch immer, ja. Also es gibt alles Mögliche. Und wo der Feind natürlich versucht, dass diese Dinge einen Platz in unserem Herzen bekommen, ja. Und problematisch wird es eben, wenn das Herz dann dadurch geteilt wird, ja, und wenn unser Herz nicht mehr bedingungslos für Jesus schlägt, ja. Das ist die Gefahr, ja. Einfach um das mal voraus hier hinzustellen. In Matthäus 5, 8 gehen wir da noch hin. Gut, hier heißt: Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, ja. Rein, man kann in diesem Fall auch ungeteilt heißen, ja. Glücklich zu preisen, die ein ungeteiltes Herz haben, ja. Genau, das ist ja Teil von der Bergpredigt hier. Ja, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Beispiele anschauen, ja, wo wir das sehen können. Vielleicht hilft uns das auch ein bisschen für uns selber dann, ja, wo wir sehen können, wie kann denn das aussehen, ja? Was passiert oder wie sieht es aus, wenn jemand ein geteiltes Herz hat, ja? Und wie sieht es aus, wenn jemand ein ungeteiltes Herz hat, ja? Und ein Beispiel für dieses geteilte Herz ist eben der König Saul, ja. Dazu gehen wir mal in 1. Samuel, Kapitel 13, Verse 8 bis 14. Oder bevor wir das lesen, ein paar Kapitel vorher, weil das ist so der Ausgangspunkt. Erstmal in 1. Samuel 10, Vers 8 und dann in das Kapitel 13. Also in dem Vers können wir sehen, im 1. Samuel, 1. Samuel 10, Vers 8, das ist ein Befehl, den der Samuel dem Saul gegeben hat, oder eine Anweisung, die er ihm gegeben hat, was er machen soll. Ja. Und da heißt: Du sollst aber von mir nach Gilgal hinabgehen, und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. Sieben Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Ja? Okay, das war die Ausgangslage. Das war die Anweisung an Saul, was er machen sollte. Ist eigentlich ziemlich klar. Ich denke, es ist nicht wirklich missverständlich. Also zum einen hat er gesagt, ja, du sollst sieben Tage lang warten. Aber der zweite Teil war dann auch, bis ich zu dir komme. Ja? Also er sollte warten, insgesamt bis der Samuel zu ihm kommt und ihm dann zeigen wird, was er tun soll. Okay, jetzt können wir mal lesen, dann im Kapitel 13, was der Saul aber gemacht hat. Ja? Das ist 1. Samuel 13, die Verse 8 bis 14. Und hier heißt es, und er wartete sieben Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bring das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmasch versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Ja, also wir sehen hier, vor allem auch in Vers 8, der Samuel hatte ihm gesagt, er soll sieben Tage lang warten, aber er soll warten bis mit dem Opfer, ja, bis der Samuel dann kommt. Ja. Und dann lesen wir hier in 8, er wartete sieben Tage, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk zerstreute sich. Okay, er hat gesehen, der Samuel kommt nicht. Ich weiß nicht, warum der Samuel jetzt nicht zu der Zeit gekommen ist. Vielleicht wurde er irgendwie aufgehalten. Keine Ahnung, kann man nur spekulieren. Aber es war ja, der Befehl hatte ja zwei Teile. Ja. Er sollte ja auch warten, bis der Samuel kam insgesamt. Ja. Und dann, was tut aber der Saul? Er hat dann gesehen, ja, wie das Volk sich angefangen hat zu zerstreuen. Er hat gesehen, wie die Menschen reagieren um ihn herum. Und dann hat er das in die eigene Hand genommen, die Sache, ja, und hat das Opfer dargebracht, obwohl der Samuel eben nicht da war. Also wir sehen, er war am Ende wirklich ungehorsam in der Situation. Und ich denke, wir sehen insofern das geteilte Herz hier, dass er auf der einen Seite ja schon sich nach Gott ausgerichtet hat, aber auf der anderen Seite auch auf die Menschen geschaut hat, ja. Er hat geschaut, ja, was machen die Menschen? Es war nicht nur die Furcht Gottes da, es war vor allem auch eine Furcht von Menschen da, ja. Und dann hat er darauf reagiert, ja, aus dieser Menschenfurcht hat er jetzt eigentlich in dieser Situation gehandelt, ja. Weil er gesehen hat, die Menschen fangen an zu zerstreuen, ja, was denken die von mir, die warten und so weiter, ja, und so auf die Art, ja. Und hat dann aus dieser Menschenfurcht die Geschichte in seine eigene Hand genommen, hat das Opfer dargebracht, obwohl der Samuel ihm ja gesagt hatte, er sollte auf ihn warten. Ja. Und da wird es beim Saul sichtbar. Ja. Und das ist nicht nur die einzige Stelle, wo das sichtbar wird. Es gibt viele Stellen, die man da jetzt anführen könnte. Ich möchte noch eine weitere anführen an dieser Stelle einfach. Und das ist dann zwei Kapitel weiter, im 1. Samuel 15, die Verse 1 bis 11. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen, ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als er aus Ägypten heraufzog. So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Samuel kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe. Denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Kenitter aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hevila bis nach Shur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder. Und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. So, was sehen wir jetzt hier? Was war der Ausgangspunkt hier? Was war die Anweisung an Saul? Das war, haben wir im Vers 3 gelesen. Ja. Da sagt der Samuel ihm, ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Also die Anweisung war auch klar, kann eigentlich nicht missverstanden werden. Ja. Er soll zum einen hinziehen und den Amalek schlagen, ja. Aber er soll alles, also den Bann an allem vollziehen, ja. Und nichts übrig lassen, ja. Was macht er aber? Macht er nicht, ja. Er hat den Agag erstens mal in Vers 8 lebendig gefangen, ja. Er hat ihn nicht getötet, was er eigentlich hätte machen sollen. Und in Vers 9 heißt dann auch, die besten Schafe, Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war, wurde verschont. Ja. Also er hat den Bann an allem dem vollstrecken sollen, aber hat dann sozusagen aus eigenem Gutdünken gehandelt und die besten Sachen verschont. Ja, ja, und ich denke, das ist ein klassischer Fall, ja, von Teilgehorsam sozusagen, was am Ende auch wieder ungehorsam ist. Also er ist zwar gegen diesen König und das Volk ausgezogen, ja, aber er hat dann nur zum Teil gehorcht. Und aus dem anderen, die Tatsache, dass er Dinge verschont hat und den Bann vollstreckt hat, war seine eigene Handlung, ja, wo er eben nicht gehorsam war. Und ich denke, auch da zeigt sich wieder dieses geteilte Herz, ja. Weil er denkt sich jetzt, ja, okay, die guten Sachen, die kann man ja behalten, warum soll ich da den Bann dran vollstrecken, das ist ja okay, das können wir ja weiterverwenden und so. Und das ist eigentlich aus sich heraus und nicht auf die Anweisung, die ihm der Samuel gegeben hat. Ja. Und ich denke, das ist einfach die Gefahr auch für uns, ja, dass wir zum Teil Dinge tun, ja, dass wir zum Teil unser Herz auf Gott ausrichten und ein anderer Teil ist vielleicht auf was anderes ausgerichtet. Und da muss sich jeder selber fragen, ist es bei mir so und wo stehe ich denn da? Ja? Und Gott möchte aber, wie gesagt, schon das ganze Herz. Er möchte wirklich, dass unser Herz ganz für ihn schlägt. Ja? Und wenn man sich wirklich vor Augen führt, wer er ist, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, wenn wir das wirklich mehr realisieren, ja, und ihn darum bitten, dass er uns dieses ungeteilte Herz gibt, dann denke ich, dann ist das ein natürlicher Überfluss von dem, ja, was wir in ihm erkennen, was wir an ihm erkennen und für wen wir ihn erkennen. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir uns mal das geteilte Herz angeschaut. Das möchten wir mal einfach als Gegenüberstellung jetzt ein ungeteiltes Herz gegenüberstellen. Und dazu ziehe ich jetzt mal als erstes Beispiel mal den David heran, König David. Also ich denke schon, der David hat ein ungeteiltes Herz. Okay, jetzt mag der eine sagen, ja, aber wie sieht es denn aus mit diesen Fällen, wo er ungehorsam war, ja, wo er gesündigt hat gegen Gott? Ja, das war da. Auf jeden Fall war er auch ungehorsam. Aber es war anders als beim Saul, ja. Beim Saul war das eine Sache, die sich komplett so durch sein Leben eigentlich gezogen hat, ja. Dieses geteilte Herz, dieser Kompromiss im Gehorsam sozusagen, ja. Und beim David, er hatte Ausrutscher, ja. Das ist unbestreitbar. Mit der Bathseba zum Beispiel, das war einer davon. Den Uriah hat er dann umgebracht und so weiter. Aber es gibt da einen Unterschied, ja. Er hat sich am Ende immer wieder auf Gott ausgerichtet. Und er wird ja auch beschrieben als Mann nach dem Herzen Gottes, ja. Und ich denke, da können wir wirklich ein ungeteiltes Herz sehen. Klar, mit, er hat auch Fehler gemacht, aber er ist immer wieder zum Herrn zurückgekommen und er hat seine Schuld auch eingestanden. Er hat es dann auch sehen können, ja. Oder hat sich von Gott zeigen lassen, ja. Gut, einfach mal, lesen wir mal ein Beispiel hier. Einfach ein Beispiel für den Gehorsam von David, wo wir das sehen, wie er eben wirklich nach Gottes Willen hier handelt. Und zwar das im 2. Samuel, Kapitel 5, die Verse 19 bis 25. Also ging es jetzt darum, um den Kampf gegen die Philister, ja, und ob sie da ausziehen sollten. Und dann in Vers 19 heißt es dann: Und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und dann 20: Und David kam nach Baal Perazim, und David schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perazim. Und sie ließen ihre Götzen dort. David aber und seine Männer nahmen sie weg. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn. Da sprach er: Ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitenden hören wirst, dann beeile dich. Denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Geba an, bis man nach Geser kommt. Ja, also wir sehen hier, der David fragt den Herrn, ja, und in einem Fall, also in Vers 19, da sagt ihm Gott dann, ja, ziehe gegen die Philister hinaus, und er tut es dann auch so. Und die Feinde wurden dann zerrissen, ja. Und dann im zweiten Fall, in Vers 23, fragt er den Herrn nochmal. Und dann sagt ihm eben der Herr was anderes: Ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, ja, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Also zwei Anweisungen vom Herrn, zwei unterschiedliche Dinge, die er tun sollte. Und er macht es aber so und ist jedes Mal auch wirklich gesegnet durch den Sieg, ja, den Gott durch ihn errungen hat. Und ich denke, das ist der Schlüssel, ja, dass wir da uns wirklich in allem, dass unser Herz so vor Gott steht, dass unser Herz so auf Gott aufgerichtet ist, dass wir Dinge nicht als selbstverständlich hinnehmen oder sagen, okay, beim letzten Mal lief es so, jetzt läuft es wieder so, und dass wir dann wirklich uns die Dinge von ihm zeigen lassen dürfen, ja. Weil er hat wirklich das Beste und er möchte uns auch den Sieg schenken, ja, wie auch dem David hier. Genau. Es gibt hier nochmal ein anderes Beispiel. Es gibt natürlich noch einige mehr. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, ja. Es gibt ein anderes Beispiel noch hier im 2. Samuel 7. Den lesen wir jetzt mal nicht, weil sonst müssen wir das ganze Kapitel lesen. Das ist doch ein bisschen viel, aber ich fasse das mal kurz oder beschreibe das mal kurz. Das ist der Fall dann, wo David an den Punkt kommt, ja, und denkt, okay, ich habe jetzt ein Haus, ein schönes Haus, und ich möchte ein Haus für den Herrn bauen, ja, ich möchte einen Tempel bauen, ja. Und am Ende sagt ihm Gott ja dann, ja, da er so viele Kriege geführt hat und so weiter, ja, Blut vergossen wurde, dass es nicht sein Wille ist, dass er für ihn in seiner Lebenszeit diesen Tempel bauen wird, ja. Und am Ende hat ja Gott dann den Sohn, also den Salomo, berufen, diesen Tempel zu bauen, ja. Und eigentlich eine gute Sache, was der David davor hatte, ja, er möchte ein Haus bauen für den Herrn, einen Tempel bauen, wo Gott mit seiner Gegenwart einziehen kann. Das kann man nichts dran aussetzen, ja. Aber es war nicht Gottes Plan, ja. Und er hört dann auf Gott, ja. Er nimmt es nicht in die eigene Hand, wie der Saul das gemacht hat und richtet sich danach und wusste, dass Gott was Besseres hat, ja, weil das Gottes Plan war. Und ich denke, das ist auch für uns, ja, die Sache, dass, ja, es kann was Gutes sein, ja, aber wenn es nicht Gottes Plan ist, dann führt es zu nichts, ja. Und von dem her dürfen wir uns die Dinge wirklich von ihm zeigen lassen. So, und das war jetzt der David. Auf der anderen Seite natürlich, das ist schon mal ein gutes Beispiel für ein ungeteiltes Herz, ja, denke ich. Klar, er hat Fehler gemacht, er war ein Mensch, er war trotzdem Sünder, ja, war nicht perfekt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dieses perfekte Beispiel, ja, für ein ungeteiltes Herz. Und das ist unser Herr Jesus, ja. Der ist absolut ohne Kompromisse gegangen in der Hinsicht. Ja. Sein Herz war immer auf den Vater ausgerichtet. Er hat immer nach dem Willen des Vaters geschaut. Und er ist komplett im Gehorsam dem Vater gegenüber gegangen. Ja. Ich denke, ein guter Vers, wo das eine gute Stelle, wo das zum Ausdruck kommt, ist der Johannes 17. Ja. Und ich möchte da jetzt einfach mal einen Abschnitt lesen. Ja. Die Verse 1 bis 21 lese ich da jetzt mal. Johannes 17, 1 bis 21. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraust hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon von der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Dann Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben es erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind, wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören. So wie auch nicht ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, ich denke, in dem Abschnitt, der war jetzt ein bisschen lang, aber ich denke, in dem Abschnitt kommt kommt das sehr gut heraus, ja, das Herz von Jesus, ja. Erstens mal die Verbindung, die er mit dem Vater hatte, ja. Er hat immer auf den Willen des Vaters geschaut. Er ist komplett im Gehorsam vom Vater gegangen, ja, und er hat Dinge in Abhängigkeit vom Vater getan hier auf dieser Erde, ja. Obwohl er hat vom Vater die Macht empfangen, die Dinge zu tun, ja. Und er hätte es ja auch in die eigene Hand nehmen können, weil er selbst auch Gott war. Er war ja Mensch und Gott zur gleichen Zeit. Aber er hat die Dinge aus Gottes, in Abhängigkeit vom Vater getan. Ja. Und ich denke, das zeigt auch wirklich, dass dieses Herz, das für den Vater geschlagen hat, ja, diese Liebe, die da war zum Vater, ja, weil er hat sich nicht vorangestellt. Ja, und er hat wirklich, er ist zurückgetreten, ja. Und hat den Vater groß werden lassen durch sich, ja. Und ich denke, das ist schon bemerkenswert, da sehen wir dieses Herz. Und das ist ja nicht nur an dieser Stelle, das ist ja, war wirklich ja durchgängig durch Jesu Leben, ja, dass er so gelebt hat, als er auf dieser Erde war, dass der Vater verherrlicht wird durch ihn, ja. Und alles im Gehorsam getan. Und dann, der Schluss hier ist auch interessant, ja, der Vers 21, wo es dann heißt, also er betet für uns, dass wir alle eins sind. Aber dann sagt er auch, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Ja, da war so eine enge Verbindung da, ja. Dass er im Vater war und der Vater in ihm, ja. Und das ist auch, ja, was sich Jesus wirklich für uns wünscht, ja. Dass wir in so einer engen Verbindung mit ihm gehen dürfen, ja. Dass wir wirklich mit ihm eins sind, ja. Dass unser Herz wirklich nur für ihn schlägt, ja. Ja, dazu noch zwei Verse kurz, einfach diese Tatsache, dass Jesus und der Vater eins waren. Zum einen mal Johannes 10, Vers 30. Da heißt es einfach ganz simpel, ja, ich und der Vater sind eins. Und dann ein paar Kapitel weiter hinten, im Johannes 14, Vers 11. Das ist einfach auch nochmal, das ist ähnlich wie was wir jetzt schon im Johannes 17 gelesen haben, aber es bekräftigt es auch nochmal. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ja, das ist natürlich das ultimative Beispiel für uns, ja, Jesus. Dieses ungeteilte Herz, das nur für den Vater geschlagen hat, ja. Das sich gefreut hat, ja. Dass der Vater durch ihn wirken kann, dass sich gefreut hat, vom Vater die Instruktionen zu empfangen, ja, um die Dinge zu tun, die der Vater auf dem Herzen hat, ja. Ein Herz, das keine eigenen Interesse hatten, ja. Es war nicht ein Herz wie beim Saul, wo, ja, okay, ich tue bestimmte Dinge für den Herrn, ja, aber dann andere Dinge, da tue ich, wie es mir gefällt, ja. Es war kein geteilter Gehorsam, es war kein geteiltes Herz, ja. Es war ein Herz, das wirklich nur für den Vater geschlagen hat. Es war ein Leben, das nur für den Vater gelebt hat. Ja. Und wenn wir das Beispiel von Jesus sehen, ich denke dann, also mich zumindest, für mich ist es so, dann denke ich, wow, das ist schon der Hammer, ja, wie er gelebt hat und was er, ja, wenn wir das Leben sehen, was er dann auch für mich getan hat. Ja. Da ist es... Ja, es gibt eigentlich keine andere Option, als zu sagen, ja, Herr, ich möchte mich wirklich dir ganz hingeben. Du hast alles für mich getan, ja. Ich möchte mein Herz dir geben, ja, komplett. Im Psalm 103, 2 heißt es auch, ja, dass wir ihn preisen dürfen, ja. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, ja. Das nicht vergessen, ich denke, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Bibel, dass man leicht vergisst. Ja. Wir vergessen auch leicht, was er uns Gutes getan hat. Von dem her ist gut, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder mal daran erinnern dürfen. Ja. Es war auch Zeugnis geben für die Dinge, die wirklich der Herr getan hat und die wir mit ihm erleben. Ja. Dass wir es eben nicht vergessen. Ja. Und dann schließt sich der Kreis. Ja. Wie komme ich da hin, wenn ich jetzt feststelle, ja, mein Herz ist noch nicht an dem Punkt, ich bin momentan nicht da. Ja. Wie komme ich hin? Dann darf ich ihn einfach darum bitten, wenn das ein Herzenswunsch von mir ist, dass ich ein ungeteiltes Herz habe, ja, dann darf ich ihn darum bitten, wie auch der David es schon getan hat. Und dann kommen wir zurück zu diesem Vers im Psalm 86, Vers 11, ja, wo es eben heißt, ich lese gerade mal auf Englisch und Deutsch, weil es da wirklich so gut zum Ausdruck kommt, wo es dann heißt, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Ja. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ja, wenn das unser Wunsch ist, dann dürfen wir darum bitten. Ja, ganz simpel. Ja. Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Ja. Von dem her dürfen wir ihn da einfach fragen und darum bitten. Und er möchte uns das schenken, ja, dass wir da hinkommen. Ja. Und ich denke, je mehr das in jedem von uns wächst, je mehr das in mir wächst, je mehr das in uns wächst, dann wird da auch eine Freude, einen Jubel drüber ausbrechen. Ja. Dann kommen wir auch an einen Punkt, wo wir im Lobpreis wirklich in die Herrlichkeit Gottes eintreten. Ja. Und wo wir wirklich seine Liebe spüren dürfen. Ja.